Ein gutes Gespräch zu führen dauert überhaupt nicht länger als ein schlechtes, eher kürzer.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Patient im Mittelpunkt, unserem Stiftungspodcast. Heute zu Gast ist Dr. Jutta von Kampenhausen, Biologin, Anthropologin und Wissenschaftsjournalistin. Sie hat im letzten Jahr ein Buch über ärztliche Kommunikation geschrieben. Darüber unterhalten wir uns. Mein Name ist Julia Haug und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau von Kampenhausen, herzlich willkommen und wie schön auch Sie zu sehen. Ich glaube, das letzte Mal live haben wir uns gesehen beim Gesundheitswirtschaftskongress. Jetzt sehen wir uns über Zoom, aber immerhin. Ich freue mich sehr, bin gespannt auf das Interview. Sie haben ein Buch geschrieben, nämlich Ärztliche Kommunikation, speziell für Medizinstudierende. Dr. Eckhard von Hirschhausen appelliert im Vorwort zu Ihrem Buch: Die Kunst in der Gesprächskunst und in der Heilkunst gilt es wieder zu entdecken. Dafür scheint mir Ihr Buch tatsächlich besonders geeignet. Und damit komme ich auch zur ersten Frage. Sie schreiben gleich im ersten Absatz Ihres Buches, dass laut amerikanischen Studien pro Jahr 73 Milliarden Dollar an Kosten durch misslungene ärztliche Kommunikation entstehen. Können Sie das etwas näher erläutern?
Ja, natürlich. Die Medizin hat als wichtigstes und erste Maßnahme immer das Gespräch. Und das Gespräch ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Und wenn es nicht gelingt, das Vertrauen herzustellen, dann ist das Risiko groß, dass der Patient oder die Patientin sich eine Zweitmeinung, eine Drittmeinung, eine Viertmeinung holt, die Tabletten nicht nimmt und einfach nicht wirklich an der Therapie teilnimmt, aktiv, und damit entstehen diese unglaublichen Kosten. Das sind natürlich immer Schätzungen. Niemand kann genau sagen, oh, diese Tablette ist nicht geschluckt worden und dadurch ist jemand noch kränker geworden und hat noch größere Kosten produziert. Das sind ja immer sehr schwer zu fassende Parameter, die da mitspielen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn das Gespräch nicht gut läuft, ist das Vertrauen nicht da. Wenn das Vertrauen nicht da ist, ist die Compliance nicht da, also die Bereitschaft des Patienten oder der Patientin mitzumachen und das zu tun, was die Ärztin oder der Arzt anordnet, und dadurch entstehen diese Kosten.
Was zeichnet denn für Sie eine gelungene Kommunikation zwischen Ärztin und Patientin, Arzt und Patienten aus? Oder was läuft auch häufig noch falsch in der Kommunikation?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Kommunikation tatsächlich auf Augenhöhe stattfindet. Und das wird auch immer gesagt, das ist so ein Allgemeinplatz. Aber das heißt tatsächlich, dass der eine ein ärztlicher Experte ist, der Ahnung von Medizin hat, aber auch die Patientin oder der Patient ist ein Experte, nämlich für den eigenen Körper und das eigene Empfinden. Und das ernst zu nehmen und wahrzunehmen und es deutlich zu machen, dass man das wahrnimmt, das hebt so ein Gespräch auf eine Ebene, auf der Dinge möglich sind, die bei diesem paternalistischen "Ich sag dir, was du hast und ich sag dir, was du machen musst" einfach nicht stattfinden. Und wenn man den Patienten mit ins Boot nimmt und zeigt, dass man gemeinsam an einer Lösung sucht, dann werden diese Lösungen erfahrungsgemäß auch besser.
Sie schreiben ja, dass ein Arzt den Patienten im Gespräch durchschnittlich nach 20 bis 30 Sekunden unterbricht. Wenn man mal so im Web recherchiert, kann es auch sein, dass er schon nach 18 Sekunden unterbricht. Ich kann mir vorstellen, auch aus der Sorge heraus, dass das Gespräch eventuell zu lang würde. Dabei redet ja auch der Patient, er will ja seine Probleme loswerden, wahrscheinlich jetzt nicht länger als, schreiben Sie auch, maximal 3 Minuten. Warum ist es so wichtig, die Patienten ausreden zu lassen, und was sind so die Kernpunkte, auf die man als Ärztin oder Arzt wirklich achten sollte?
Also das Ausreden lassen wird auch immer thematisiert, wenn es um ärztliche Kommunikation geht. Und es ist eigentlich wahnsinnig banal. Es ist schon allein eine Frage der Höflichkeit. Also wenn Sie fragen, warum, dann würde ich was sagen, aus Prinzip, aus Höflichkeit. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn man ausreden darf, wenn man Gedanken zu Ende führen kann, dann wird die Sache auch rund. Wenn man das Gespräch, also wenn einem jemand ins Wort fällt und man merkt, ich kann hier gar nicht sagen, was ich loswerden will, dann macht das auch ein Gesprächsklima, was nicht konstruktiv ist. Also zum einen ist es höflich, zum anderen ist es sinnvoll, erstmal sich die Faktenlage anzuhören. Also wenn man sich die Beschwerden nicht erzählen lässt, dann ist es ganz schwer, auf die Beschwerden einzugehen. Und das Dritte ist eben, dass die Gesprächsatmosphäre darunter extrem leidet.
Mhm. Und Sie schreiben weiterhin, um eben so eine Atmosphäre herzustellen, in der der Patient oder die Patientin auch Vertrauen gewinnt zum Arzt, sei es auch nötig zu loben. Warum loben? Wie kann ich den Patienten loben?
Ja, das klingt immer ein bisschen doof. Tatsächlich kostet all das ganz wenig Zeit. Also dieser Zeitaspekt, dass sie sagen, ausreden lassen und so, Ärzte haben immer Sorge, das Wartezimmer ist voll und sie haben nicht genug Zeit für Patienten. Ein gutes Gespräch zu führen, dauert überhaupt nicht länger als ein schlechtes, eher kürzer. Wenn man gerade und vernünftig und in einer guten Gesprächsatmosphäre auf den Punkt kommt, ist das Gespräch konstruktiver und schneller vorbei, als wenn man irgendwie so rumlaviert. Also das schon mal zu der Zeitfrage. Und das Lob ist sozusagen die Kurzform für das, was ich meine mit auf Augenhöhe wahrnehmen, anerkennen. Also wenn man was lobt, dann muss man nicht sagen, das haben Sie ja super gemacht. Also es muss nicht ein Lob klingen. Aber damit meine ich, dass man wahrnimmt, was die Patienten leisten. Also da haben Sie ja ganz schön was ausgehalten. Oder gut, dass Sie sich das gemerkt haben. Gut, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie mir das erzählen. Das würde ich alles unter Lob zusammenfassen. Und das sind einfach nur Äußerungen, die eine Wertschätzung zeigen und auch eine Wahrnehmung für das, was der Patient mitbringt. Und wenn man als Patient spürt, okay, das ist jetzt gewertschätzt und der hat jetzt gesehen, wie es mir geht und der hat jetzt verstanden, wie ich gelitten habe, dann muss man da auch nicht mehr drauf rumreiten, sondern ist offen für, okay, und was sagt er?
Absolut, kann ich gut verstehen. Sie erläutern in Ihrem Buch neben diesen prinzipiellen Einstellungen wie ausreden lassen und eben positive Bemerkungen auch machen gegenüber dem Patienten auch unterschiedliche anlassbezogene Techniken und Lehrmodelle mit so interessanten Akronymen wie Spikes für das Überbringen schlechter Nachrichten oder das Nurse-Modell auch im Umgang mit Emotionen. Das würde wahrscheinlich jetzt hier zu weit führen, einfach weil es ja wirklich ganz unterschiedliche und oft auch sehr schwierige Gesprächssituationen gibt, vor allen Dingen in den Kliniken. Sie sagen aber auch gleich, dass diese ganzen Modelle halt in der Theorie ganz gut klingen, die Praxis aber eben häufig davon geprägt ist, dass es keinen Raum gerade gibt für ein Patientengespräch, dass Zeit und Ruhe fehlen. Mir scheint die wichtigste Voraussetzung zu sein, dass die Behandelnden selber eine gewisse Stressresistenz zeigen und sich aneignen und in den Situationen selbst immer wieder es auch schaffen, auf die Metaebene zu wechseln und zu gucken, was passiert hier gerade, wie gehe ich in dieses Gespräch rein, wie ist die Situation, wie geht es dem Patienten, wie geht es mir. Ich finde das sehr herausfordernd, ehrlich gesagt. Wie erlerne ich diese Fähigkeiten? Beziehungsweise dann auch im zweiten Schritt, was kann ich als Arbeitgeber dafür tun, dass diese Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickelt werden und es auch dafür Zeit gibt.
Das war jetzt ganz viel. Also diese ganzen Techniken mit den Akronymen, da gibt es viel, was man drüber lesen kann und das kann man alles auch auswendig lernen. Aber tatsächlich, wenn man sich die genau anschaut, dann haben die alle am Ende die gleiche Grundstruktur und die gleichen Faktoren, die eine Rolle spielen. Also mein Lieblingsakronym ist das WWSZ, warten, wiederholen, spiegeln und zusammenfassen. Wenn man das gut kann, dann kann man sowohl ein leichtes, banales Gespräch als auch ein ganz trauriges, schweres Gespräch, wo es ums Sterben geht, gut führen. Das ist wie wenn man Klavier spielen lernt, um später irgendwie Rachmaninow noch Klavierkonzert spielen zu können, muss man mit Tonleitern anfangen. Und wenn man sozusagen die Technik gut beherrscht, dann kann man eine ganz breite Palette von Gesprächen gut führen. Also man muss jetzt nicht für Streitgespräche, schwere Gespräche, leichte Gespräche verschiedene Sachen lernen. Da gibt es zwar immer verschiedene Akronyme, aber wichtig ist, dass man grundsätzlich sich Gedanken macht darüber, wie kommuniziere ich eigentlich, was kommt eigentlich an? Und Ihre Frage danach, was kann der Arbeitgeber tun? Der kann dafür sensibilisieren und der kann Schulungen anbieten. Sowas mache ich ja auch und das machen auch andere. Und da muss man auch gar nicht jetzt immer das ganz schwere Gespräch üben und Schauspieler einladen, sondern es geht darum, zu sensibilisieren und ein bisschen die Perspektive der Patientinnen und Patienten sich bewusst zu machen. Zum Beispiel ist es ein Problem, dass ganz viele Ärzte selbstverständliche Dinge nicht sagen, weil sie sagen, das ist ja selbstverständlich und damit haben sie auch recht. Tatsächlich ist es so, wenn man was nicht sagt, dann entsteht so ein Vakuum und das füllt jemand, der krank ist oder gestresst ist oder Angst hat, mit seinen eigenen Vorstellungen. Also wenn jemand nicht sagt, wir hatten so gehofft, dass es besser wird oder ich hätte Ihnen so gerne eine bessere Nachricht gebracht. Natürlich würde jeder lieber was Gutes sagen. Wenn man das nicht sagt, dann kommt beim Patienten möglicherweise an, das ist ihm ganz egal. Der bringt mir da diese Nachricht und das ist dem
interessiert den gar nicht.
Oder wenn Chirurgen Aufklärungsgespräche machen, dann sagen die nicht, und ich plädiere immer dafür, dass sie es tun, ist sagen, ich tue mein Bestes. Ich gucke mir das an und ich mache, was ich kann und ich höre nicht auf, bis ich das Gefühl habe, hier ist wirklich das bestmögliche Ergebnis erreicht. Weil wenn man Patienten fragt, wie war das denn oder wie haben sie das empfunden, dann sagen die, der hat mich behandelt wie eine Nummer und der zieht seine Routine ab und der macht das immer. Was im Prinzip so insofern stimmt, als die Routine ist, dass die sich immer Mühe geben. Kein Chirurg geht in den OP und sagt, ach, heute ist mir auch ein bisschen egal. Das machen die nicht, aber sie sagen es nicht. Und deswegen entsteht bei Patienten manchmal das Gefühl so, ach, ich bin nur eine Nummer und er zieht da seine Routine ab und ich werde gar nicht gesehen. Und dieses Gesehenwerden, wenn man dafür einmal sensibilisiert wird, ist ganz einfach und es braucht gar nicht viel Zeit in einem Gespräch und auch keine große Kunst, um das einfach nur bemerkbar zu machen.
So ein bisschen eine Einstellungsänderung bei einem selber auch, ne? Dass man einfach immer, immer wieder offen und transparent quasi über das spricht, was man tut oder was den Patienten erwartet. So. Ja, spannend.
Ich glaube, eine ganz große Rolle spielen die Emotionen. Die Ärzte und Ärztinnen werden geschult, die Fakten zu erklären und dafür ein Einverständnis zu bekommen oder eben eine Therapie zu planen. Und das ist alles immer so schön sachlich. Das ist auch angenehm, wenn man über sachliche Dinge reden kann. Aber das, was am Ende das Vertrauen schafft und was macht, dass eben Patienten tatsächlich vertrauen darauf, dass es gut ist und deswegen bei der Therapie gut mitmachen, das ist, wenn man die Emotionen anspricht und wenn man sagt, sie haben jetzt Schmerzen gehabt oder das hört sich erstmal unheimlich an, aber so, damit klar ist, okay, ich habe schon gesehen, dass das was mit dir macht, aber ich weiß das und trotzdem empfehle ich es dir. Dann hat das Ganze eine andere Qualität, als wenn man einfach ein Rezept ausschreibt, rüberschiebt und sagt, nehmen Sie mal das.
Einfach, aber doch so schwierig.
Ja.
Ganz anderes Thema einmal, wie kam es eigentlich, dass Dr. Eckhard von Hirschhausen das Vorwort für ihr Buch geschrieben hat? Das haben wir uns im Stiftungsteam gefragt.
Ich habe ihm das Manuskript zu lesen gegeben und er mochte es und hat gesagt, das ist fein, das mache ich. Also wir kennen uns und schätzen uns und ich finde sehr gut, was er macht und wir sind gelegentlich im Austausch.
Toll. Sie haben ja selber auch ein schwerstbehindertes Kind. Inwiefern haben diese Erfahrungen für den Entschluss, so ein Buch zu schreiben, tatsächlich eine Rolle gespielt?
In der Tat war meine Hauptmotivation, dieses Buch zu schreiben, dass ich gesehen habe, dass Ärzte unglaubliche Probleme mit der Kommunikation haben. Und ich habe eben ein behindertes Kind, das nach der Geburt fast 6 Monate auf der Intensivstation war. Und ich habe 5,5 Monate jeden Tag auf der Kinderintensivstation gesessen. Und das war ein 5-Bettzimmer. Und in dieser Zeit habe ich wahnsinnig viel erlebt. Und da ich meinen Sohn stillte, wurde ich immer nicht rausgeschickt, wenn es hieß, jetzt bitte mal alle raus, wenn irgendwie ein Eingriff gemacht wurde oder eben ein Konsil. Und da konnte ich also immer wunderbar sitzen und zuhören, wie die Ärzte untereinander sprechen. Und dann wurden die Eltern reingebeten und dann kriegten die am Bett des Kindes erklärt, was die Ärzte jetzt besprochen hatten. Und das war ein vollkommen anderer Text. Und ich habe immer gedacht, um Himmels Willen, das kommt bei den Eltern nicht an. Und da habe ich sozusagen relativ früh gedacht, hier läuft was schief und habe gesagt, so nach dem Motto, wenn ich groß bin, schreibe ich denen mal ein Buch, wie es richtig geht. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich Zeit gefunden habe. Aber es gab auch bei mir selber Schlüsselerlebnisse von granatenmäßig gescheiterter ärztlicher Kommunikation. Also wo eine Sitzung einberufen wurde, wo es hieß, wir reden jetzt mal über Ihren Sohn. Da war der Chefarzt der Kinderintensiv, ein Oberarzt, der Stationsarzt, die Pflegeleitung und die Krankenschwester, die gerade für ihn zuständig war. 5 Medizinprofis plus mein Mann und ich. Und dann wurde ein Gespräch geführt und dann gingen wir da raus. Mein Mann und ich waren irgendwie ganz erleichtert und sagten so, puh, wir haben schon gedacht, es wäre irgendwas Schlimmes, wenn sie uns da an so einen Konferenztisch holen. Und wir haben Monate gebraucht, um dann sozusagen das zu rekapitulieren, zu sagen, es war was Schlimmes. Die wollten sagen, ihr Sohn ist ein hoffnungsloser Fall, der stirbt eh. Wir schlagen vor, sie geben kein Antibiotikum. Das haben die aber sich alle nicht getraut zu sagen, das auch zum Thema Zeitmanagement. Die haben alle so nett irgendwie rumlaviert und so schwammig gesprochen, dass wir es nicht verstanden haben. Und das fand ich total eindrucksvoll. Und also es war mir dann irgendwie bald klar, dass da richtig was fehlt und dass man auch den Ärztinnen und Ärzten Gefallen tut, wenn man ihnen beibringt, wie es geht, sie einfach lernen, wie strukturiere ich ein Gespräch so, dass der Patient zum Zuge kommt, dass Vertrauen entsteht und dass meine Botschaft ankommt.
Wahnsinn. Das heißt, Sie haben Ihre Erlebnisse so aufgeschrieben, dass jeder da tatsächlich was raus mitnehmen kann, auch selbst übrigens ja nicht nur Medizinstudierende, sondern auch gestandene Ärztinnen und Ärzte, die dadurch, dass sie es auch so leicht geschrieben haben und gut unterteilt haben, eben diese verschiedenen Textarten wie einmal Erfahrungsbericht oder auch Infotafeln zur Theorie und dann wiederum in so einem leichten, lockeren Ton ihre Empfehlungen da beschreiben, haben sie auch ein Buch durchaus für Ärztinnen und Ärzte geschrieben, was man ganz wunderbar empfehlen kann. Von daher würde ich jetzt an dieser Stelle zum Schluss kommen und Ihnen erstmal alles Gute wünschen und wer weiß, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Gesundheitswirtschaftskongress endlich auch mal persönlich. Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Informationen zum Lofert-Preis finden Sie auf der Website christoph-lofert-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao!